Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. In dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast geladen, den ich schon länger einladen wollte. Jemand, der auch die Kulturszene hier in der Gegend auf jeden Fall mitgeprägt hat. Heute bei mir von der alten Piesel, Michael Kling. Hallo Michael.
Grüß dich, Shaggy.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ein Gast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut hat. Michael, die meisten Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, sollten die alte Piesel eigentlich kennen. Aber sag mal ganz kurz für die Piesel vielleicht nicht kennen, was genau macht ihr da, wo ist genau die Piesel und was sollte man da tun, um da unbedingt mal hingehen zu sollen?
Ja, also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Freut mich, mal hier zu sein und das alles auch zu erleben, was du so treibst hier. Ja, die Piesel, das ist nicht so einfach mit einem Satz zu beschreiben, aber ich denke mal, der Ansatz war von Anfang an, einen Club plus 30 zu machen, weil ich habe da eigentlich so ein Vakuum gesehen. Es gab so Tanztee und so Geschichten in Fulda, es war 94, als ich hier ankam. Und für die Zielgruppe war eigentlich nicht kein großes Angebot da. Und in dem Umfeld Dierlos, halb Dorf, halb Niemandsland, der Kuhstall nebendran, da konnte man jetzt keine, sag ich mal, Techno-Disco eröffnen. Sonst hätte es da auch Stress gegeben.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, was soll ich sagen? Als Club ist es eigentlich eine zeitlose Geschichte. Ja. Wir machen ein Programm mit einem DJ, der ist 28 Jahre bei uns. Flower Power Dance Night ist so ein Markenzeichen von uns und das haben wir auch beibehalten, solange der die CDs in den Player reinkriegt, soll er auflegen, ist alles gut.
Ja, es sind auch noch CDs, gar so.
Ja,
nicht so wie die meisten jungen DJs dann mittlerweile andere Dinge umgeschwingen.
Das funktioniert
was. Ja, und natürlich die Konzerte, gerade so viele erfolgreiche und bekannte Coverbands und das ist ja auch ein großes Markenzeichen, weil qualitativ hochwertige Coverbands, die bei euch unter anderem auch spielen. Nicht nur, aber das ist tatsächlich auch ein Markenzeichen von euch, oder?
Ja gut, das kam, das war aus der Not geboren. Ich habe ja schon vor der Piesel veranstaltet eigentlich, solange ich mich erinnern kann, mit 18 fing das eigentlich an. Und als wir dann einfach gemerkt haben, dass wir mit den zwar gute Bands und musikalisch hochwertige Bands zwar präsentiert hatten, aber der Zuspruch vom Publikum einfach zu gering war und da mussten wir uns natürlich irgendwas überlegen, was uns auch Publikum bringt und eine wirtschaftliche Basis darstellt, um überhaupt einen Club führen zu können. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, eben Tribute-Bands zu buchen, weil ich das Thema auch transportieren konnte zum Gast oder so demjenigen, den ich im Club haben wollte. Es war halt einfach schwierig und in der Zeit, als ich anfing, Konzerte zu veranstalten, da sind die Leute in den Club gegangen und haben 5 Mark bezahlt und wenn es ihnen nicht gefallen hat, haben sie 5 Bier getrunken und dann hat es ihnen gefallen. Und wenn du irgendeine Bluesband aus Berlin hattest, da hat es den Laden voll gehabt. Und das war nicht mehr gegeben. Also dadurch war die Coverbands natürlich ein guter Hebel, um Publikum in den Club zu kriegen. Und da spricht sie natürlich dann auch unter Bands rum. Und so wurde das mehr und mehr. Und ich glaube, heute könnte ich meinen Club ohne gute Tribute-Bands auch gar nicht mehr führen.
Die ziehen wahrscheinlich auch immer noch, mit Sicherheit. Ja.
Ja, es kommen jetzt natürlich auch wieder neue Themen. Wir kommen jetzt so langsam in den 2000ern an. Es wird alles ein bisschen breiter, so vom Publikum her. Es kamen schon immer Eltern mit ihren Kindern. Ne? Die haben mal die Platten daheim im Schrank, haben die mal gehört, die Doors oder whatever. Und ich hatte mal den Professor Kelble da und hatte Karl Palmer da. Und der Professor seine Söhne angerufen und hat gemeint, ihr kommt jetzt sofort hierher. Ne? Und hört euch das an. Dann kamen die schön angewackelt. Und Tillmann ist auch ein klasse Typ, muss ich sagen. Und dann standen die halt dann mit dem staunenden Mund davor, wie Karl Palmer sein Drumset bis an die Bühnenkante vorgedonnert hat und hatte 2 blutjunge Gitarristen dabei aus London. Das war ein fantastisches Konzert.
Ne? Das kann ich mir vorstellen. Lass uns bei dir auch mal ganz vorne anfangen. Da lange vor der Piesel hast du ja noch viele andere Dinge getan. Aber wir fangen bei dir ganz am Anfang an, deiner Laufbahn bei deiner Geburt. Du bist nicht in Fulda geboren.
Nee, ich bin Bobbele. Ja. Also ich bin in Freiburg im Breisgau geboren, 200 Meter vom Dreisamstadion weg.
Auch vom alten Stadion wahrscheinlich.
Vom alten Stadion, Dreisamstadion ist das alte Stadion, jetzt heißt es halt Europa-Park-Stadion. Ja. Und das Schwarzwaldstadion hieß es auch schon so. Gut, das ist meine Heimat im Osten von Freiburg, im Dreisamtal. Und ich gehe auch immer noch zum Sportclub. Ich bin
Das Fan. Ist deine Mannschaft,
ja? Ich würde aus der dritten Liga gehen. Das ist egal. Ich glaube, wenn du Fan von einem Fußballverein bist, dann hat das weniger damit zu tun, wo die jetzt aktuell spielen. Natürlich war eine super Zeit jetzt gerade, aber okay. Das nur nebenbei. Ja, also ich bin 61 geboren in Freiburg. Habe auch dort sehr lange gelebt und bin immer noch gerne in der Stadt. Habe die Stadt auch als Jugendlicher und Kind als sehr frei und international erlebt. Also wir hatten immer viele Studenten. Meine Mutter hat dann Studentenzimmer vermietet aus Bolivien, aus Ukraine, aus überall her. Und ja, so bin ich aufgewachsen und ich war halt offen für viele Dinge.
Du hast aber nicht mit dem damals noch nicht gewusst, dass du irgendwann mal einen Club irgendwo in der Mitte Deutschlands eröffnen wirst.
Nein,
Der Weg war lang.
Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich habe mit 18, zu meinem 18. Geburtstag, habe ich eine Straßenbahn gemietet. Unser Haus lag direkt in der Nähe der Straßenbahn-Endhaltestelle. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben. Es gab so einen Partywagen dort bei der VAG. Ich habe die Rechnung, glaube ich, noch 30 Mark die Stunde hat das gekostet. Und da sind wir halt, haben wir erst bei mir ein bisschen eingeläutet und sind dann auf die Bahn und haben es uns da gut gehen lassen. Sind da 4 Stunden in der Stadt rumgefahren, das war sehr witzig. Und dann kam so Silvesterpartys, wir haben in besetzten Häusern Veranstaltungen gemacht, hatten oftmals das Glück, dass am nächsten Tag Sperrmüll war. Es gab Ghetto House, Turn Tower, Tanz der Vampire, das waren so Party-Mottos, die wir durchgezogen haben. Meistens an irgendwelchen Locations, die vorher nicht bespielt wurden. Also es war eine recht spannende Zeit. Und dann bin ich 1983 nach Fulda gekommen, nachdem ich so ein paar Jahre alles Mögliche gemacht hatte. Und habe hier in Petersberg eine Ausbildung gemacht zum Freizeitpädagogen.
Zum Freizeitpädagogen?
Ja, da kannte ich Fulda her. Das habe ich auch durchgezogen und Fulda war für mich so ein bisschen wie Erholung, Provinz, schön ruhig, mal ein bisschen runterkommen. Und danach bin ich nach Griechenland und habe als Sportanimateur in Hotels gearbeitet für 2,5 Jahre.
Was hast du da genau gemacht? So vorgetanzt, Aerobic oder Sportanimateur? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ach, ich habe ein Foto, ich kann mal kurz zeigen, so eine Szene, da haben mir die Jungs von der Bar Essig eingeschenkt. Nee, das ist hier das Essigbild.
Okay, kann man natürlich im Podcast jetzt nicht sehen.
Das ist egal, aber damit du einen Eindruck bekommst. Ja. Also wir haben mit ganz primitiven Mitteln damals Animationen gemacht, mit 3, 4 Leuten. Ich hatte einen Radiomoderator aus Mainz, der war mein Chefanimateur. Wir hatten einen Surflehrer und einen für die Kids, ein Mädel. Und als zum Beispiel, ich war erstmal für den Sport zuständig und irgendwann habe ich dann gesagt, wir müssen diese Beachvolleyballanlage mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Und bin zum Direktor und habe gesagt, ich brauche ein bisschen Geld für das und das. Also so ein Seil außenrum, dass wir eine Feldbegrenzung haben. Und dann bin ich nach Patras gefahren mit dem Bus und habe in so einem Laden noch gefragt, ob man, ich bräuchte jetzt mal 30 Meter Seil. Und dann sagte der zu mir, ja, wie viel Kilo sind das? Weil in Griechenland wurde damals alles mit Kilo gewogen. Also wie viel Kilo hat jetzt ein Seil? Ne? Also das war schon sehr abenteuerlich. Nur als ich dann gemerkt habe, dass meine Kollegen dann nach 10, 15 Jahren Animation total am Ende waren, weil du hast ja praktisch, du hast immer Leute da, die Urlaub machen und die wollen natürlich auch feiern.
Klar.
Und das füllt dich irgendwann aus. Irgendwann kriegst du das nicht mehr auf die Kette. Es war eine super Zeit, muss ich sagen, mal ein halbes Jahr mehr zu leben, aber du kannst keine Beziehungen führen, du kannst mit Wohnen ist es schwierig. Mhm. Gut, ich hatte zum Glück eine eigene Wohnung in Freiburg, die habe ich dann vermietet über den Sommer und so Geschichten. Und dann kam ich per Zufall im Herbst nach Hause und in Freiburg war eine Landesgartenschau und dort gab es die sogenannte Ökostation. Ja. Und das war so ein Pilotprojekt vom BUND. Hm. Und als die Ökostation selbst beim Ofenbrand komplett bis auf die Grundmauern mehr oder weniger zerstört worden ist, hat man für die Übergangszeit und den Wiederaufbau in dem dazugehörigen Kiosk einen Betreiber gesucht. Mhm. Und das war ein tolles Gelände mit einem Badesee, einer Bühne, es wurden Feste veranstaltet. Und ich habe dann diesen Kiosk betrieben und hatte draußen eine schöne Freifläche. Das sah so aus.
Oh, sehr schön. Ja, auch das könnt ihr leider nicht sehen.
Ja, aber
fantastische. Fantastische, ja,
und, aber du kannst ja ungefähr denken, wenn du das Auto siehst, wie lange das her ist. Ja, das, ne? Und dort haben wir also so sonntags, mittags Konzerte gemacht. Die Leute kamen da rum, haben sich auf die Wiese gesetzt, haben sich ein Bier geholt oder einen Vollkornkuchen. Und da kam ich also das erste Mal jetzt auch in Verbindung als selbst Konzerte zu veranstalten und der Zuspruch war einfach riesig. Wir hatten da 200-300 Leute teilweise und das war so der Einstieg in Musik und Veranstaltungen zuallererst. Und das war, ja, 88, 89, so die Zeit, da habe ich angefangen. Und dann habe ich gleichzeitig noch diese Künstleragentur aufgemacht, die Animus, inspiriert eben durch die Animation. Habe ich vieles aufgehoben, fand ich sehr witzig damals schon mal.
Ja, eine alte Visitenkarte.
Ja, genau. Asbach ist die. Ja. Und dann habe ich dazu eben diese Künstleragentur aufgemacht und bin da durch Baden-Württemberg und ja, Schweiz ist ja nicht weit und aus Frankreich Leute geholt.
Du hast mir auch eine Schallplatte hier auch noch mitgebracht, die ich hier vor mir liegen habe. Das ist so 88, hast du gesagt.
Das war, ja, das ist Scabouche. Das war so eine Kommune in London. Hm. Und das war tatsächlich der erste Typ, den ich gesehen habe mit einer elektrisch abgenommenen Geige.
Ah, okay. Ja.
Also lang vor Kennedy haben die Jungs sowas gemacht und das muss man reinhören, dann, wenn du Zeit findest.
Ja, gerne.
Sehr spannend auf jeden Fall und das war damals die Festivalband des Jahres und wir haben die dann gleich zu einer Produktion geholt nach Kollnau. Ich kannte Leute, die ein Plattenstudio hatten. Und da sind noch ein paar übrig.
Sehr schön. Und die Agentur, die lief wie lange? Ich meine, du hast mir noch ein kleines Programm von der Kulturbörse aus Freiburg mitgebracht. Da komme ich ja gerade quasi her.
Ja.
Du warst auch vor Ort, hast du gesagt.
Ja.
Aber das war jetzt hier, wir sind im Jahr 2023. Das war von welchem Jahr war dieses?
Das ist von 91.
91 warst du dann quasi schon da. Die dritte Kulturbörse in Freiburg.
Ja.
Ja, also da wart ihr quasi mit dem Stand vertreten dann auch.
Ja, Animus hat halt verschiedene Künstler vertreten. Weil es war damals noch nicht so, dass du jetzt da exklusiv Verträge oder sowas gemacht hast. Wenn du einen Künstler kanntest und und hast gedacht, wow, den musst du jetzt supporten irgendwie oder unterstützen, dann hast du das einfach gemacht. Ja. Und wenn du in den Club gekommen bist und hast das, da haben damals noch Kassetten verschickt und Fotos und alles per Post und so. Es gab keine E-Mails, es war Wahnsinn. Und in Freiburg lebte damals ein begnadeter Bluesmusiker, Guitar Crusher. Mhm. Und ihn habe ich so, weil ich habe seine Frau kennengelernt, die Mara, und von Crusher habe ich eigentlich alles gelernt, was du im Musikbusiness lernen oder wissen musst, wenn du erfolgreich sein willst. Es gibt ein Ding, was ich nie vergessen werde, er war also mit seiner Band, wir waren irgendwo in Bräunlingen in so einem Club, das ist bei Donaueschingen mitten im Schwarzwald. Und einer von den Musikern hat mir gesagt, ach, zeig mir doch mal den Vertrag her. Ich unbedarft, wie ich war, ne? Den Vertrag hingelegt, der hat mal kurz reingeguckt und so. Und dann kam Crusher um die Ecke und sagt zu mir, nobody has to see the contract without Guitar Crusher, man. Mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen. Der Guitar Crusher hat seinen Spitznamen daher, dass er in New York mal einem Veranstalter die Gitarre über den Schädel gezogen hat. Und es war also doch etwas beängstigend, weil der war fast 2 Meter groß, der Junge. Und also wenn er was gesagt hat, dann hast du ihm das auch geglaubt. Es war aber doch eine Lektion eigentlich, die gut war und auch noch rechtzeitig das zu lernen, was man eben macht und was man eben nicht macht. Er hat mich dann zur Abrechnung auch eine Stunde warten lassen. Ich hatte dann zum Glück die Idee, seine Frau zum Gläschen Sekt einzuladen. Und dann hat sich das alles auch wieder geklättet. Und wir waren bis zu seinem Tod vor anderthalb Jahren, er ist weit über 90 geworden, auch in Kontakt. Mhm. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich ihn auch nochmal gesehen habe.
Das glaube ich dir gerne. Ist ja alles dann nochmal gut ausgegangen.
Hast ja.
Keine Gitarre abbekommen.
Nein.
Und wie ging es dann weiter für dich, Agentur? Wie lange lief das mit der Agentur?
Das lief ungefähr 5 Jahre, 6 Jahre. Ich vermittle auch heute nochmal eine Band, wenn jetzt BMW anruft und sagt, wir brauchen die Blues Brothers, dann sage ich, klar, kein Problem. Aber ist jetzt natürlich nicht das Hauptgeschäft.
Ja, klar, logisch.
Also das lief dann so mehr oder weniger fließend aus. Ich habe dann in Freiburg noch zu diesem Kiosk ein Freibad betrieben und einen Tennisclub. Und irgendwann kam ein Anruf aus Fulda und ein Bekannter von mir rief an, den ich in Petersberg kennengelernt hatte, der Bade Schäfer. Und ich hatte dem mal beiläufig bei einem Besuch hier im Eck und in Fulda erzählt, guck doch mal, ob es in Fulda einen guten Laden gibt. Und da sagte mir, die alte Piesel steht leer. Ich dachte, ich war hier auf der Blues-Revue mit Frank Tischer und so, der Laden ist bald auseinandergefallen. Da habe ich gesagt, wie kann man den Laden tot spielen? Das geht eigentlich gar nicht. Aber es war natürlich ein paar Jahre her. Und Tatsache, es war so, die Piesel stand leer. Es war keiner da. Und dann habe ich gedacht, naja, Versuch ist es wert. Ne?
Hieß für dich aber auch hierher ziehen. Also klar, also dann nochmal. Aber gut, du kanntest die Gegend aus deiner Ausbildungszeit.
Ich kannte die Gegend, ja. Wie gesagt, ich fand es nicht so spannend damals. Es war Provinz. Absolute Provinz für mich, aber ich fand den Laden gut und ich hatte einfach die Erfahrung gemacht über meine Agenturarbeit, dass ich sehr viel mit Leuten zu tun hatte, die wirklich keine Ahnung von dem haben, was sie da machen, sondern dass sie einfach nur Konzerte als weitere zusätzliche Einnahmequelle gesehen haben, aber im Grunde genommen waren es Gastronomen. Nicht mehr. Sie haben dich nicht weiter damit beschäftigt. Sie haben nur gesagt, ja, jetzt habe ich da einen, der vielleicht was Gutes promoten kann, der eine gute Band hat und wir probieren das. Und meistens lief das auch. Ne? So kam das.
Der Laden stand leer, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du ihn dann auch ganz leicht bekommst. Aber wie war der Weg dann von dem leeren Laden wirklich von den Verantwortlichen? Wem gehört das? Der Gemeinde?
Nee. Ja. Das war so, der Hausbesitzer hat noch, Theo Rothmann, hat noch im Haus gewohnt und hatte den Laden an die Firma Heurich verpachtet.
Ach, okay, ja.
Und die suchten dann praktisch im Auftrag, die mussten ja bezahlen, suchten die dann jemand. Und dann habe ich mir den Vertrag angeschaut und habe gesagt, naja gut, so und so. Und da standen halt 120 Hektar drin zum Beispiel. Das wusste ich, das ist utopisch. Ne? Und habe ich die mal gefragt, was habt ihr denn verkauft? Ja, dann haben die gesagt 45. Und ich gesagt, ja, dann könnt ihr ja 45 reinschreiben. Ne? Also, das könnt ihr gerne machen. Ja, es wäre ja auch da und dazu gewesen. Habe ich gesagt, ist mir egal, unterschreibe ich nicht so.
Ja.
Und dann habe ich von denen 6 Wochen nichts gehört und dann riefen die eben an, ja, sie hätten einen, der würde morgen unterschreiben. Und da habe ich gesagt, wenn er im halben Jahr wieder einen suchen wollt, dann gebt ihm den Laden.
Ja.
Auf jeden Fall sind dann nach wirklich langen und zähen Verhandlungen kam dann ein Vertrag entsprechend geändert, meine Vorgaben ins Haus geflattert und als Partner war auch der Bardo Schäfer, der von hier kam, also der Kollege, der mich angerufen hat, schon eingeplant. Und als der Vertrag dann kam, habe ich den nochmal einem Anwalt gegeben. Der hat nochmal 5 Punkte geändert. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kann ich unterschreiben. Und da hat der Bardo aber zu mir gesagt, oh, meine Mutter hat gesagt, ich soll das nicht machen. Da habe ich gesagt, Bardo, ich habe uns ja ein halbes Jahr verhandelt. Wir werden diesen Vertrag jetzt unterschreiben. Wir werden den Laden schmeißen. Das ist klar. Und ich habe es auch, sage ich mal, ich hatte das Geld. Und er sagt, okay, das war nicht viel Geld. Aber Startkapital brauchst du natürlich, klar, wenn du sowas erfolgreich einleiten will, so eine Geschichte. Und er hat dann auch wirklich die Kneipe super geführt und wir hatten ihn mit bei den Veranstaltungen. Ja, das ist eine Katastrophe gewesen. Also es kamen 15, 20 Mann teilweise zu den Konzerten. Und er hat drüben die Bude voll gehabt und hat richtig Umsatz gemacht. Und ja, das hat sich dann so langsam angeglichen. Wir haben dann auch angefangen mit der Disco, was vorher verboten war, weil da irgendwelche Leute Mist gebaut hatten und mit der Gemeinde eben Stress war. Und
dann siehst du so. Ja sogar erst, um dich da kurz zu unterbrechen, keine Diskos hier, das war quasi
eine Auflage. Ja, es war untersagt. Also alles, was so jetzt mit flackerndem Licht war, das durfte nicht laufen.
Und wie habt ihr dann es quasi geschafft, dann doch die Gemeinde zu überzeugen, doch Diskos zu machen und ein anderes Klientel vielleicht anzuziehen, die vielleicht nicht so einen Krach machen oder nicht so einen Stress machen?
Ob die jetzt vorher Krach oder Stress gemacht haben, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich sage immer, Gastronomie ist nicht lautlos abzuwickeln. Ja. Das muss jeder wissen. Wir haben einfach dann mal vorsichtig angefangen. Mhm. Und als die dann gemerkt haben, okay, die kümmern sich drum. Mhm. Es wird also nicht bis 5 Uhr, sondern es gibt ein zeitliches Limit, wo einzuhalten ist. Und da haben wir uns dran gehalten, ohne Vorgaben. Und irgendwann haben wir halt mal angefragt, ob wir das machen dürfen. Und dann dachten die, ja, vielleicht. Und da haben wir gesagt, wir wollen nichts anderes machen, als was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben. Und dann wurde das auch abgesegnet, also auch von der Konzession her abgesegnet. Wieder, ne? Zum Glück. Und das war natürlich so ein Neustart. Da fing das eigentlich erst richtig an.
War das dann auch so, dass die ersten Veranstaltungen die auch wirklich Geld eingebracht haben?
Nein.
Da gab es dann vorher doch noch. Nein. Schon. Also mit Konzerten ging es dann schon vorher auch ganz gut dann, oder?
Nee.
Auch nicht, gar nicht.
Das ist Katastrophe.
Ja. Katastrophe. Wie habt ihr das Konzertgeschäft dann quasi wieder in gerade Bahn lenken können, oder hat das lange gedauert?
Das war ein ganz steiniger Weg. Also ich war schon kurz davor, aufzugeben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Wir haben ja da gehaust im Männerhaushalt mit einer Biergarnitur oben drin. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Irgendwann ist es dann besser geworden, aber jetzt rein finanziell. Ich musste mir sogar mal von meiner Mutter Geld leihen, um die Pacht bezahlen zu können. Und also ich glaube, ohne diesen Background von zu Hause, wenn ich nicht gewusst hätte, es kann in die Hose gehen, aber es muss ja nicht unbedingt in die Hose gehen, dann hätte ich den Löffel abgegeben, hätte ich hingeschmissen und gesagt, nee, das ist es nicht.
Lass uns nochmal über deinen ehemaligen Partner, den Bardo Schiffer, nochmal sprechen. Bardo, der ist nicht mehr unter uns, gell?
Nee, ja. Leider nicht. Ja. Also ohne ihn wird es die Piesel so wie heute nicht geben. Mhm. Das ist unvorstellbar. Er hat da auch wirklich Großartiges geleistet von Anfang an. Aber er hat Probleme bekommen. Ja, du bist halt nah am Alkohol in dem Job. Und es ist nicht einfach, das immer in den Griff zu kriegen und im Griff zu behalten. Das weiß jeder, der mit Gastronomie was zu tun hat oder der länger dabei ist. Und es gibt so ein Limit zwischen Genuss und Missbrauch. Hm. Na, dieser Übergang ist aber fließend.
Das ist schmaler Grat da.
Ja. Und wenn du das nicht erkennst, wenn du selbst auf diesen Weg gerätst und du hast keinen, der dich dann richtig führt oder dir helfen kann, und du kannst dir auch selbst nicht helfen, dann wird die Luft dünn. Mhm. Und Bardo hat das auch für sich selbst nicht erkannt. Ich habe dann auch wirklich zu ihm gesagt, Bardo, wir haben hier, wenn das ganze Leben eine Party wäre, du wärst der Erste, mit dem ich sie feiere. Mhm. Aber wir haben hier ein Geschäft und wir müssen am Monatsende abliefern.
Ja.
Und ja, er war ein super Typ einfach und hat gesagt, ach, das geht schon, das kriegen wir schon. Mhm. Aber irgendwann war es dann so, dass wir es nicht mehr gekriegt haben. Und ich dann auch gesagt habe, ich habe dann die Pistole auf die Brust gesetzt und habe, du musst jetzt was machen, du musst was ändern, du musst an dir arbeiten. Nachdem ich habe mit seiner Mutter gesprochen, ich habe mit Freunden gesprochen. Mhm. Die Mutter hat nur gesagt, Bardo ist alt genug, wir trinken doch alle. Und ich sagte, okay, was nun? Mhm. Und er kam dann auf mich zu und hat gesagt, er hat in Weyers eine Gaststätte angeboten bekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hast du dir das gut überlegt? Wir werden hier brauereifrei, wir haben eine gute Perspektive für die nächsten, wir waren 10 Jahre, über 10 Jahre haben wir das zusammen gemacht, fast wie eine gute Ehe. Und wir sind noch nicht im Streit auseinandergegangen, sondern ich habe gesagt, pass auf, die und die Schulden sind da, du sagst mir, was du hier aus dem Geschäft rausnehmen willst. Und dann machen wir einen Strich drunter und ich wünsche dir alles Gute. Und dann ging es noch 5 Jahre. dann war es leider um.
Du hast dann die Piesel quasi alleine weitergeführt.
Wir waren beide zu dem Zeitpunkt schon verheiratet.
Ja.
Bardo hat die Relana geheiratet und ich habe in Peru meine Inka-Prinzessin kennengelernt. Und wir waren dann praktisch zu viert.
Okay.
Bardo und Relana haben in Küche und Kneipe geschmissen und Milena und ich drüben den Saal. Und das Ganze hat sich dann auch ein bisschen gedreht. Wir haben dann im Saal auch Umsätze generiert. Wir hatten erfolgreiche Konzerte. Es kam damals Janek zum Beispiel, ne? Horst Janek, sagte sicher auch mit seinen X-Mas-Partys, Vorsicht Gebläse kamen dazu. Es wurden einfach dann auch so Traditionsveranstaltungen wurden wiederbelebt, die recht gut liefen. Da muss ich übrigens was Lustiges zwischendrin erzählen. Horst Janek, wer ihn kannte, weiß, er war ein absolutes Unikum. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das gut läuft, habe ich gesagt, wir brauchen mal ein Pressebild von dir irgendwas. Ne? Und dann kam er also zwei, drei Tagen an und hat so ein Bild im Kommunionsanzug, wo er bei der Mutter daheim am Klavier sitzt. Ja. Und ich habe gesagt, ja, gibt es da nichts Aktuelles, weil der Mann war ja 50 damals schon. Ne? Und dann, nee, nehmen wir das. Und na gut, das war halt sein Pressebild. Ne? Gut, dieser Ausflug sei erlaubt. Es war schon dann auch eine witzige Zeit und du weißt, wie das ist, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn der Erfolg zurückkommt und du hast dran gearbeitet und es kommt ja auch was zurück.
Ja, ne? ja.
Das ist dann auch eine gute Bestätigung für das, dass du was richtig gemacht hast.
Ja,
und das
klar.
gibt dann natürlich auch Power weiterzumachen und die Milena hat dann auch wirklich Schwung in den Laden gebracht. Ich habe mich schon nach einem Club in Freiburg umgeguckt und sie hat einfach gesagt, guck doch mal, die Kinder, die wissen, wo die Milch herkommt. Mhm. Und die hat sich einfach wohlgefühlt da. Und da habe ich gesagt, das wäre einfach viel zu egoistisch. Kann dir niemand garantieren, dass wenn du jetzt in Freiburg einen Laden aufmachst, dass das auch so läuft oder dass das irgendwann passiert. Und da habe ich gesagt, okay, dann bleib mal hier.
Ja, und das ist bis heute noch so.
Ja, ja, unglaublich.
Gibt es ein paar Künstler-Highlights, über die du gerne sprechen möchtest? Ein paar Veranstaltungen, die du nie vergessen hast bis heute?
Da muss ich eigentlich vor der Piesel anfangen, wenn das erlaubt ist.
Gerne, sehr gerne.
Und zwar haben wir kurz nach der Öffnung der Sowjetunion oder den Abfall der Teilrepubliken eine Tour gemacht mit einer der bekanntesten Trash-Metal-Band Russlands. Das war Metal Korossia, also Rosten, das Metall. Ich hab nicht Russisch, aber das kann man eigentlich leicht rausfinden. Und diese Jungs kamen also das erste Mal in den Westen und die hatten einen unglaublichen Freiheitsdrang. Also das war unglaublich, wie die losgegangen sind. Die Konzerte waren irre, absolut irre. Die sind dann nachts nach dem Konzert raus. Ich hatte einen Kollegen dabei, eine Videokamera, und haben versucht, mit dem Schraubenzieher Kaugummiautomaten abzubauen. Da haben sich die Kohle interessiert, die wollten nur die Kaugummiautomaten haben. Die haben gar nicht geglaubt, dass sowas auf der Straße hängt. Also die Jungs waren natürlich wirklich der Knaller, weil die haben ihre Freiheit wirklich so, ich weiß nicht, sagen, 1000%ig ausleben wollen, weil die wurden jetzt losgelassen einfach. Ne? Und es gab auch No Limit. Für die gab es keine Limits. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, wenn die künstlerische Freiheit in so einem Staat, wenn das mal losgeht, das ist ein unglaubliches Potenzial, was da drin steckt. Ja. Es war nicht meine Musik, es war brutal laut und schreckliche Masken und aber es war natürlich ein absolutes Erlebnis, die Jungs auf der Tour durch Deutschland zu betreuen und in die Clubs zu fahren und so. Und das war an sich so das erste Erlebnis, wo ich gesagt habe, wow, diese Live-Musik-Szene ist etwas ganz Besonderes und die Jungs haben das haben auch wirklich auf den Putz gehauen, muss man sagen. Aber was die Piesel angeht, gibt es schon so zwei, drei Sachen, wo ich sage, einen persönlichen Wunsch habe ich mir erfüllt, das wollte ich, ich wollte mal Werner Lämmerhirt live sehen, mit dem bin ich auch gut befreundet gewesen und habe ihn sehr früh auch kennengelernt, musikalisch kennengelernt, weil jemand, den ich sehr geschätzt habe, die Platten hatte von ihm. Und das haben wir auch gemacht, Lämmerhirt, und was jetzt so sehr anspruchsvoll war von der Betreuung eines Künstlers, war Roger Chapman. Mhm. Muss ich sagen. Chapman ist schon wirklich einer, bei dem du keine elementaren Fehler machen darfst. Ne? Das wird dir dann präsentiert. Und das Erste, was Chapman gesagt hatte, als er in die Piesel reinkam, war what a fucking small club it is. Und da war ich natürlich erstmal geschockt. Ja. Aber er hatte 6 Flaschen Barolo in seiner Catering-Liste stehen. Und da habe ich gedacht, den beruhige ich mal besser. Ja. Und bin mit 2 Rotweingläsern und einer frisch geöffneten Flasche Barolo hinten in die Backstage rein. Und die haben wir dann auch wirklich, das passiert selten, die haben wir dann geleert zusammen. Und der Tourmanager kam dann zu mir und sagte, pass auf, Michael, es läuft so. Nach dem Konzert geht Roger und die Band hinten in die Backstage, dann raucht Roger eine Zigarette. Und wenn er die aufgeraucht hat und die klatschen immer noch, dann geht er raus zur Zugabe. Und ich war zufällig in dem Moment, wo die jetzt hinterkamen, da war so ein Flensburger Bierstand, wo wir ein bisschen aus der Bar raus verkauft haben. Und es war auch toll besucht, also es war super. Und Chapman kommt, zündet ich die Zigarette an, zieht einmal, schmeißt sie auf den Boden, let's go boys, und war wieder draußen. Also er hat auch Spaß gehabt. Der Club ist auch wirklich durch die Decke gegangen an dem Abend.
Wahrscheinlich bei so einem Namen dann auch, definitiv.
Das war seine Performance.
Ja, ich würde gerne auf jeden Fall nochmal ein Thema ansprechen, was vielleicht nicht so gut war für viele von uns Kulturveranstaltern und Clubbetreibern.
Corona. Ach, ich weiß, was du meinst.
Corona. Wie war die Zeit? Also ich meine, ich erinnere mich noch ganz genau. Wir hatten zum Beispiel ich habe es am Anfang auch noch nicht so ganz ernst genommen. Das haben wir alle, glaube ich, ja noch nicht, dass es so groß wäre. Zumindest ja. Ich nicht. Wir hatten am 13. März noch eine Veranstaltung, wo dann die Hälfte der Zuschauer noch weggeblieben ist bei uns.
Und dann
ging es so richtig los. Wie war es für euch?
Wie lebendig begraben. Ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe das noch mitbekommen. Wir hatten, glaube ich, einen Abend vorher sollte keinen Adam spielen. Und Peter Scholz war als Special Guest eingeladen. Und der hat gleich am Mittwoch gesagt, das kannst du vergessen. Da war die Entwicklung natürlich auch, die hat sich alles überschlagen. Ja. Das ging ja von jedem Tag auf den nächsten, war was Neues da. Und dann hat Peter gesagt, also da Michael, das kann ich nicht machen. Ich bin hier Musikveranstalter und ich kann mich dann nicht auf die Bühne stellen und sagen, ist alles so wie immer. Und das hat sich dann auch manifestiert irgendwie an dem Freitag. Und dann mussten wir da kurzfristig absagen, haben wir gedacht, naja gut, schauen wir mal. Ne? Und dann weißt du ja selbst, was passiert ist. Ne? Die Welle, wir haben die Welle ja noch nicht mehr gesehen und plötzlich stand sie vor uns. Ne? Ja. Und alles, was danach kam, ohne Worte. Ne?
Wie war das Gefühl dann? Wie hast du da wahrscheinlich nicht nur einmal gedacht, ich schmeiß alles hin, das hat da alles gar keinen Sinn? Oder?
Nee. Hm? Nee. Das war kein Thema. Also aufgeben war kein Thema. Zumal, muss ich ja wirklich sagen, die Unterstützung, die die Kultur bekommen hat, war schon wirklich einzigartig. Also wir konnten zumindest so rechnen, dass wir sagen können, wenn es wieder normal wird, sind wir noch da. Ja. Gut, wir haben den Vorteil, uns gehört das Haus. Wir haben jetzt niemanden, dem wir Pacht bezahlen müssen. Die Voraussetzungen waren gegeben, dass wir das irgendwie überleben. Und es ist ja auch unsere Existenz. Wir hätten jetzt keinen Plan B, mal schnell umzuswitchen und Pakete auszufahren oder sowas. Ne? Klar, im Notfall hätte ich das auch gemacht.
Ja. Also. Ja, irgendwo muss es ja dann noch herkommen.
Ja, richtig.
Irgendwann, also lange hat es gedauert. Ich meine, so richtig hat es ja jetzt erst, weil zumindest Deutschland war jetzt so ein bisschen angezogen in den letzten Monaten. Aber davor gab es ja noch, auch nach Corona in Anführungsstrichen schon noch eine längere Durststrecke. Und im Moment ist es auch immer noch so, es bleibt so ein bisschen noch hinter der Zeit davor zurück. Oder siehst du mittlerweile auch wirklich auch steigende Zahlen bei dir wieder?
Also ich sag mal, der September, Oktober, November bis Mitte November war ganz, ganz vorsichtig. Ja. Alle ganz vorsichtig. Ja. Und dann hast du gemerkt, dann wollten sie alle wieder raus.
Geht wieder los.
Ja. Ja. Und klar, wir hatten jetzt, natürlich gab es immer die Mahner und es waren noch wenig Leute und manche sind auch noch mit Maske gekommen und so weiter. Und wir haben auch immer noch diesen Vorhang hängen. Mhm. Weil du weißt ja nicht, ob du nächste Woche wieder aufhängen musst. Also keine Ahnung. Aber ich selbst, gut, wir waren alle geimpft. Und wir fanden das auch okay. Nur war das halt natürlich nicht für alle Gäste so. Mhm. Also die sind schon mal automatisch weggefallen. Weil die gesagt haben, ich darf ja nicht. Ja, ne? Ja. Ich sag, ich kann nichts machen. Ne? Von mir aus könnt ihr gerne kommen, aber dann haben die gesagt, nee, das ist ja so und so und so. Ja. Mhm. Und dann Konzerte mit 45 Gästen, mit 1,5 Meter Abstand, mit Maske, mit dies, das. Da ist keiner mehr gekommen, das war vorbei. Aber jetzt haben wir eine andere Situation, die Leute haben wieder Vertrauen gefasst und dann haben sie gemerkt, wow, mir hat was gefehlt. Mhm. Ich will wieder auf Konzerte gehen, ich will wieder tanzen, ich will das, dies, dies. Und ich glaube, in der Wertschätzung, die wir als Gastronomen erfahren haben und was die Kultur insgesamt erlebt hat jetzt, hat es doch insgesamt die Akzeptanz für das, was wir machen, enorm angehoben. Weil die Leute gemerkt haben, es fehlt etwas Existenzielles, Essentielles in ihrem Leben.
Ja, gefühlt waren wir vorher nicht systemrelevant, um das auch mal wieder zurückzubringen. Aber so, man merkt mittlerweile doch schon, wie wichtig es auch den Leuten ist. Also die Wertschätzung ist irgendwie zurück. Die war zeitweise, wusste man es nicht genau.
Aber unbedingt, gut, ja.
Man kann es ja auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man weiß, was es auch für eine schlimme Zeit einfach auch war für alle Leute, für alle Menschen, so die uns schon auch noch verändert hat.
Ja, auch diese Ungewissheit, denke ich. Nicht zu binden. Nicht nur für viele andere Menschen auch, ne? Nicht nur in der Kultur und für viele andere Dinge, die nicht so gelaufen sind. Ich meine, wir können ja schlecht ins Homeoffice gehen. Mhm. Ne? Also wie soll das funktionieren? Und du kannst auch kein gezapftes Bier bei eBay bestellen. Das funktioniert alles nicht.
Ja.
Ne?
Ja, eben. Ja, wie geht's weiter? Also ich meine, jetzt Corona ist ja größtenteils zum Glück erstmal überstanden. Wie sieht die Zukunft der Piesel aus? Ich meine, hast ja selber gesagt, du bist jetzt über 30, sage ich mal. So.
Zum Glück gibt's kein Bild hier.
Wie lange planst du noch? Wie lange geht's noch weiter?
Ich bin tatsächlich 62 geworden am letzten Freitag und habe mir eine sehr, sehr geile Deep Purple Band eingeladen. Haben wir nochmal richtig gerockt und ich glaube auch nicht, dass wir das letzte Mal richtig gerockt haben. Also, ich bin noch fit, ich bin gesund, toi, 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 hab alles ganz gut weggesteckt bisher. Und klar, das ist kein Ding, was du jetzt gerade an den Nagel hängst wie Fußballschuhe, aber du musst natürlich schon überlegen, wie lange kannst du das noch machen, weil wir stehen schon auch selbst am Tresen und die Stunden nach Mitternacht sind eigentlich wie zwei, ne? Ja. Also jede Stunde zählt doppelt so ungefähr. Aber ich habe immer noch Riesenlust, Club zu machen. Und ich glaube, so 65 Mal auf jeden Fall.
Ja, haben wir ja auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Du hast gesagt, das Haus gehört mittlerweile auch euch. Ja,
wir hatten das Glück, wirklich eine tolle Hausbesitzerin zu haben, die uns die Möglichkeit gegeben hat, das zu kaufen, die uns auch entgegengekommen ist, weil unsere finanziellen Mittel waren begrenzt. Und dann haben wir das gemacht vor 13 Jahren zum Glück. Wir haben natürlich noch viel Zinsen bezahlt, aber okay, wie du es machst. Okay. Weiß das nie, was am nächsten Tag passiert.
Eben weiß man ihn. Jetzt gehört es euch und jetzt könnt ihr auch weiterhin für die Zukunft planen. Ihr habt Kinder, meinst du, die werden irgendwann in eure Fußstapfen treten? Oder?
Nein, das glaube ich nicht. die müssen zwar ab und zu helfen, weil wir sonst nicht packen. Wir haben ja unsere Leute, die mithelfen, die sind ja 20 Jahre bei uns. Ne? Mhm. Und wir sind so ein eingespieltes Team. Da ist es schwer, jemand reinzubringen, der der alles von Grund auf lernen muss. Aber ich glaube, bin mir relativ sicher, dass unsere Kinder, und wir haben das auch nie eingefordert oder gesagt, du musst oder mach doch mal dies oder mach jenes. Ich glaube, sowas geht auch gar nicht. Jeder Mensch ist anders und klar, wenn ich meinem Sohn sage, du spülst heute Abend, dann spült er. Ne? Aber wenn er 3 Tage vorher sagt, ich bin auf eine Geburtstagsparty eingeladen, dann spült er eben nicht. Das ist dann so. Also man muss es dann schon auch planen und ihnen Bescheid sagen, wenn sie helfen sollen, dann machen sie das auch. Aber dass die jetzt, sage ich mal, den Laden mal übernehmen könnten, das sehe ich nicht.
Ja, unwahrscheinlich. In eine andere Richtung auch jedenfalls gegangen.
Ja gut, der Manuel, der Kleine, ist noch auf dem Gymi, auf der Winfried-Schule. Der ist jetzt in der 11. Klasse. Die haben in der Schule wahnsinnig Druck und viel zu tun. Also da hat Schule erstmal Priorität, absolut. Und der Basti studiert Elektroingenieur hier in der FH in Fulda. Also, dass die da abfeiern und ableisten müssen, ist schon viel Zeug, ne, was die lernen müssen und so, um ein erfolgreiches Studium zu machen. Und von daher, lass die mal machen. Ja. Jeder findet seinen Weg. Es ist ja auch so, du musst es ja auch wollen.
Klar.
Wenn du das nicht wirklich willst, dann wird das nichts. Aber es ist mit vielen Dingen im Leben so.
Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, jetzt so gegen Ende des Podcasts. Ich bin vom Kreuz, du bist von der Piesel. Wir werden ja oft gefragt, ist das Konkurrenz? Seht ihr euch als Feinde in Anführungsstrichen? Ich meine, wir haben jetzt schon mal gezeigt, dass es eigentlich zwischen uns auf jeden Fall nicht so ist, aber für mich war das auch nie so wirklich. Ihr habt ja ein ganz anderes Programm, ganz anderes Publikum.
Man
kann sich eigentlich bereichern.
Nee, das ist eigentlich eine schöne Frage zum Abschluss, muss ich sagen. Also ich bin ja in eine Situation hier reingekommen, dass ich davon überhaupt null Ahnung hatte. Mhm. Ne? Ich habe dann mehr oder weniger recht schnell feststellen müssen, dass es diese Konkurrenzsituation gibt. Aber das ist für mich eine relativ normale Situation, dass natürlich das Publikum, mit dem du sowas ansprichst, in so einer Stadt begrenzt ist.
Klar, ne?
Und dass jeder natürlich schauen muss, wo bleibe ich jetzt damit. Deshalb habe ich ja auch von Anfang an mal eine Nische besetzt, wo ich gedacht habe, habe ich ein bisschen Freiraum und den habe ich mir auch gesichert, diesen Freiraum. Aber ich habe dann mal nach ein paar Jahren mit Mini und Vovo, den ich übrigens sehr schätze und ein Verhältnis des gegenseitigen Respekts heute besteht, glaube ich, gegenseitig, ein klärendes Gespräch geführt, weil wir hatten eine Situation, dass wir wirklich, also da war der Leim vom Kreuz noch nicht trocken, da hingen schon die Pieselplakate drüber und andersrum. Also die Plakatierteams haben sich also gegenseitig dermaßen bekriegt hier und wir konnten ja unten am Sinnestar, da konntest du ja noch 200 Plakate hinhauen, das hat überhaupt keinen gejuckt. Das sieht natürlich heute ein bisschen anders aus und man muss dann irgendwie auch mit den Ressourcen haushalten und es war ein sehr, sehr gutes und klärendes Gespräch, das war, und dieser Art Ehrenkodex, den wir damals ausgehandelt haben, der besteht bis heute, ohne dass wir da groß drüber reden müssen, dass wir einfach sagen, wenn ein Club, Kreuz oder Piesel, irgendeinen Act aufbaut und das powert manchmal auch 2-3 Mal, bis das dann wirklich auch funktioniert, wenn du es überhaupt so lange durchhältst, dass dieser Act dann auch im Club bleibt. Ja. Weil sonst hast du eine Situation, der Künstler erkennt das und treibt die Gagen gegenseitig die Clubs hoch und das ist ja nicht in unserem Interesse, sondern es ist in unserem Interesse, dass Kreuz und dass die Piesel ihr Publikum findet und gut besuchte Veranstaltungen hat. Und das Ganze ist dann auch noch so weit gekommen, dass wir sogar mal zusammen veranstaltet haben, ist schon einige Jahre her, ein Comedy aus dem Frankenland, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber wo weiß ich, und da haben wir einfach festgestellt, dass Wovo und ich, wir haben eigentlich so denselben tiefen Humor und mögen diese Dinge. Ja. Es ist zwar dann nicht weitergegangen, aber wir haben einfach gemerkt, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist es eigentlich gut und so können wir auch beide in dieser Stadt gut leben und miteinander auskommen. Ja. Und das ist, glaube ich, war eine ganz wichtige Sache, dass man sich da einfach mal ausgesprochen hat, gesagt, im Prinzip sitzen wir im gleichen Boot und ziehen am gleichen Strang. Ja. Und das bringt uns letztendlich beide weiter.
Ja. Wo es auch ein sehr ehrlicher, respektvoller Mensch
steht, was
auch total wichtig ist. Es gibt natürlich auch Künstler, die quasi mal bei euch waren oder mal bei uns und dann irgendwann den Laden gewechselt haben. Beispiel, du hast von angesprochen, vor sich Gebläse, da war es mir zum Beispiel total wichtig, dass die vorher mit dir alles klären, dass das,
ja.
Weil so, man will nicht unnötig irgendwie Stress irgendwie erzeugen, sondern da war es uns auch wo wichtig, dass vorher bei euch alles geklärt ist, dass es für dich okay ist.
Aber das war ja natürlich dann auch so, dass dieses Gespräch auch vorher stattgefunden hat und die Situation bei vor sich Gebläse war natürlich etwas.
Du kannst dir gerne einen Schluck nehmen. Ja, wir haben nämlich, vielleicht für die Hörer das nicht, du hast nämlich einen extra Wein mitgebracht. Ich wollte jetzt nicht während des Podcasts, können wir einfach mal hier, einfach im Podcast mal, das schneiden wir auch nicht raus, das bleibt im Podcast. Wie, und das ist nämlich ein sehr, sehr leckerer Wein. Ein
ja, das ist
veganer Wein, Wein, ja?
Nee.
Dort, der steht drauf.
Auch vegan, na gut. Der
steht sogar drauf, veganer Wein.
Ja,
sogar,
der knallt trotzdem.
Ja, der ist gut.
Magst du ihn?
Ja, ich finde ihn sehr lecker. Ich finde ihn sehr lecker.
Und vegan, also habe ich noch gar nicht gelesen, aber sogar vegan.
Ja. Also du hast gesagt, das Gespräch hat vorher stattgefunden auf jeden Fall, mit Vorsicht Gebläse.
Das war Jahre vorher und bei Vorsicht Gebläse war es einfach so, das sind ja 25, 30 Mann und wir haben dann versucht auch, wir sind zu klein geworden. Der Bühnenaufbau, die haben bei euch gehen einfach 250 Leute mehr rein, glaube ich. Und den Aufwand, den die da betreiben müssen, wir haben dann versucht, einen zweiten Abend zu machen, aber die haben die Leute nicht zusammengekriegt. Die müssen ja alle auch zwei Tage dann spielen.
Ja, klar.
Und dann letztendlich habe ich mit Christoph Faust gesprochen oder er mit mir, dass er gerne wechseln würde. Ich meine, die waren ja auch 15 Jahre dann schon in der Piesel gewesen. Es war nicht einfach und ich war auch nicht, sage ich mal, not amused, sage ich mal. Aber letztendlich war die Situation einfach so, dass es für die Band einfach besser war, ins Kreuz zu gehen, in dem Fall. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Christoph gesprochen. Wir haben, manche Dinge brauchen halt ein bisschen Zeit, bis ein Gras drüber wächst. Aber es wird alles wieder gut. Ja. Man ist ja letztendlich, muss man dann das gesamte Größere sehen und erkennen, dass es einfach manchmal einen anderen Weg geben muss. Und dann muss man dann auch akzeptieren und mitgehen. Und heute mit Christoph würde ich jederzeit ein Bier trinken.
Ja, absolut. Finde ich gut. Auch ein interessanter Mensch, der auch schon hier im Podcast übrigens
war. Ach ja.
Auch der war schon da, ja, wie so viele andere, die wir heute angesprochen haben. Ja, wir sind am Ende des Podcasts angekommen.
Vielen Tatsächlich Dank,
dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat riesen Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf dir einen Song aussuchen für unsere Musikliste bei
Ach, Spotify. Du dickes Ei.
Ja, du hast ja extra gesagt, du musst nochmal nachschauen, welcher Song das auf jeden Fall war. Ich gebe dir die Zeit, indem ich ein bisschen länger hinausziehe und frage dich ganz ehrlichen Worten, weil ich weiß, das ist ein toller Song ist. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Oh, jetzt muss ich mal, jetzt kann ich auch noch den nehmen. Ja, bitte, nein, will ich nicht. Ich weiß nicht, ob er läuft.
Hey, darfst du
ihn natürlich. I'm a Believer. Von den Monkees.
Ja, I'm a Believer von den Monkees kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Sehr schöne Idee, sehr schöner Wunsch. Ist noch nicht drauf, toller Song. Was verbindest du mit diesem Song? Hat der irgendeine Bedeutung für dich oder ist es einfach einer deiner absoluten Lieblingssongs?
Nee, ich drücke da nur ab und zu mal drauf, wenn ich was Schönes im Radio höre und deshalb sind da, glaube ich, nicht viele, 20 Songs drauf und das ist einer von denen, der weiß. Ich hätte jeden von der Liste nehmen können, das war halt jetzt gerade der.
Wir hatten eben noch Cocket Stream davor noch, den hattest du dir zuerst ausgesucht.
Wir können auch den nehmen.
Den können wir nehmen, machen einfach beide auf die Playliste, dann würde ich einfach euch, dann würde ich
dir. Dann werde ich den ersten nehmen.
Ja, weil die gehören auf jeden Fall, eigentlich gehören beide auf die Playliste, beides ganz, ganz tolle Songs. Du hast auch auf jeden Fall diesen Podcast gehört, endlich hat es geklappt, endlich warst du hier zu Gast. Ich freue mich sehr. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
Ja, das mache ich gerne. Es war ein sehr interessantes Gespräch, glaube ich. Viele Dinge, die euch vielleicht da draußen interessieren, wurden angesprochen. Und vielleicht ist es noch nicht ganz geklärt. Vielleicht gibt es ja noch ein Teil 2, Part 2, never know. Ich bin noch eine Weile hier, du auch.
Ja.
Tja, schauen wir mal, was passiert, oder? Mit Sicherheit was Spannendes.